Und dann denken diese Leute, es sei alles gut. Es wird nicht untersucht. Das HDL ist das gute Cholesterin, ein ganz, ganz wichtiger Wert. Eisen ist wichtig für unseren Sauerstofftransport im Blut. Das kann der Körper einfach nicht ausscheiden. Das lagert er ein. Der Wert, der aussagt, ob ihr an einer Entzündung leidet.
Also das ist gar nicht so gesund dann.
Nach Jahren sich zurückbilden können. Wenn da schon irgendwie so eine Gefahr sich anbahnt, dann werden die Schmerzen dadurch natürlich noch mehr. Das wird ein großes Thema heute, weil es geht darum, dass ganz viele Leute sich ja ihr Blut untersuchen lassen wollen. Mhm. Und dann zum Arzt gehen und sagen dann, sie hätten gern ein Blutbild. Und dann sagt der Arzt, ja, in Ordnung. Und dann bekommen sie dann das Ergebnis und dann bekommen sie gesagt, sieht alles gut aus. Mhm. Und dann denken diese Leute, es sei alles gut. Aber jetzt musst du mal überlegen, die Leute denken, es sei alles gut und im Blutbild werden nur ganz wenig Sachen untersucht.
Das ist der Hammer. Aber jetzt verstehe ich ja, warum du immer noch Extrawerte genommen hast damals. Oder wenn du das bei mir gemacht hast.
Also ich würde gerne mal erklären, was es gibt, ein kleines Blutbild und ein großes Blutbild. Mhm. Damit fängt es ja schon an. Für uns Ärzte heißt ein kleines Blutbild, da wird untersucht die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, die Blutbestandteile und wie dick das Blut ist. Und die Thrombozyten, die Blutplättchen, damit man weiß, ob jetzt eine Gefahr besteht, dass das Blut sich zusammenballt und es zu Embolien kommt oder nicht. Mhm. Und das ist das kleine Blutbild. Mhm. Das war's dann. Und das große Blutbild hat dann noch ein Differentialblutbild. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, braucht ihr euch gar nicht zu merken. Da werden
Bild für Laien nachvollziehen.
Genau, da werden die weißen Blutkörperchen untersucht, ob, wenn die weißen Blutkörperchen zu viel sind, ob es eine bakterielle Infektion ist, eine virale oder eine allergische oder durch irgendwelche anderen pathogenen Keime verursachte Infektion. Es wird nicht untersucht. Und jetzt geht's schon mal los. Wie sieht's aus mit deinen Fettwerten, mit deinen Nieren? Wie sieht's aus mit deinen Gefäßen, mit deiner Leber, mit irgendwelchen Werten, die man wirklich braucht, um zu wissen, hey, bin ich jetzt krank oder nicht?
Das erklärt mir vieles, weil ich habe das nie größer nachgefragt. Ich habe immer nur von dir die ganzen 40 Jahre mitbekommen, wenn wir mal eine Blutuntersuchung bei uns gemacht haben, auch bei mir, da hast du immer gesagt, wir müssen spezielle Werte machen, weil die normalen Werte, das sind so Grundlagen, die aber nicht viel aussagen, die nicht viel bringen. Mhm. Und deswegen haben wir immer dann diese speziellen gemacht. Genau. Aber darum geht's heute. Geht's heute um diese speziellen Werte, die du im Laufe dieser langen Erfahrung als Ärztin für Naturheilkunde und Allgemeinmedizin immer wichtiger fandest.
Ja, darum geht's. Aber ich will trotzdem auch sagen, welche Werte ich als Allgemeinärztin auch machen würde. Also nicht nur die speziellen, die noch dazukommen, sondern auch als Allgemeinärztin, die einfach mal so einen Überblick haben möchte über ihren Patienten und zum Schluss.
Das meinte ich damit.
Ja,
aber und die sind nicht im Blutbild drin, weder im Kleinen noch im Großen.
Überhaupt nicht.
Ja, da muss ich das differenzieren. Es gibt das kleine Blutbild, es gibt das große Blutbild und dann gibt es Grundlagenwerte, die du noch extra gemacht hast. Das sind immer noch nicht die speziellen,
die dann noch dazu kommen.
Diese ganz besonderen Werte, die du bei mir mal gemacht hast, weil du wolltest genau rausbekommen, wie es mir geht.
Sehr gut.
Also sind vier Gruppen haben wir jetzt. Kleines Blutbild, großes Blutbild. Dann ein paar Standardwerte, die für dich als Naturheilärztin wichtig sind. Und dann speziellere noch, die noch mehr aussagen.
Genau.
Also, wir gehen heute alles durch. Darf ich eine Bitte äußern? Weil da gibt's Worte, die verstehe ich nicht und die anderen auch nicht. Bitte, ich weiß, du gehst da biochemisch sehr tief, aber mach's an der Oberfläche so, dass wir es verstehen, dass nur das Wichtigste praktisch gesagt wird, dass wir einen Überblick haben.
Okay, wenn du merkst, ich gehe zu tief oder du verstehst irgendwas nicht, bremst mich, weil du darfst unterbrechen. Du darfst deine Hand heben und dann weiß ich Bescheid. Nee, ich möchte ja auch, dass ihr versteht, um was es geht und was ihr am besten untersuchen lassen solltet, damit ihr dann auch wirklich wisst, wo geht's denn lang, wie ist meine Gesundheit, wie kann ich das einordnen. Das müsst ihr natürlich letzten Endes dann auch mit dem Arzt oder mit der Ärztin besprechen, die die das dann auch interpretieren kann, ne? Ja.
Eine Frage. Ganz grundlegend.
Ja.
Wo kommen diese Blutwerte von bis überhaupt her?
Na, das sind Durchschnittswerte
wem?
Von den Menschen,
die sich untersuchen lassen.
Genau.
Ja, gut, aber wir wissen ja, dass viele Menschen nicht viel für ihre Gesundheit tun. Das heißt, die haben nicht so gute Werte. Das heißt eigentlich, da wird ein Durchschnitt einer, ich sag's mal überspitzt jetzt, einer kranken Bevölkerung als Normalwerte genommen.
Deswegen gibt es auch Bereiche. Es gibt immer so Bereiche.
Von bis?
Von bis. Und die Ärzte, die sich mit Prävention beschäftigen, auch mit, ja, woran kann dann, was liegt denn einer Krankheit beispielsweise zugrunde? Mhm. Die haben nochmal eine andere Sichtweise. Also bei mir ist es auch so. Also für mich sind zum Beispiel bestimmte Fettwerte nochmal anders zu interpretieren. Also ich interpretiere die anders
also das
als
heißt,
normalerweise.
Um es zu übersetzen jetzt, das andere Interpretieren heißt, du hast diese Vorschläge der durchschnittlichen kranken Bevölkerung von
für mich optimiert.
Dann ist bis es schon mal mehr dorthin, wo es eigentlich hingehört. Aber manchmal, wenn ich es richtig verstehe, manchmal langt diese Range nicht. Und du musst dann darüber hinaus, weil du das Gefühl hast, das ist eine Fehleinschätzung. Das ist doch mal ganz
wichtig,
für die Menschen zu wissen.
Gerne anders haben, ja.
Ja.
Und was ich noch sagen möchte, ganz zum Schluss, möchte ich euch gerne 5 Parameter ans Herz legen. Die wissen die wenig, also die machen die wenigsten Ärzte, vielleicht wissen sie es auch, kennen die diese Laborwerte nicht so als Normwerte. Aber die sind wirklich super interessant, einfach zu wissen, wie sieht's denn wirklich in deinem Körper aus? Hast du eine Gefahr für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung? Bist du da schon irgendwie drin? Hast du einen ererbten Marker? Wie sieht es aus auch für Prävention von Krebserkrankungen? Da würde ich gerne ganz zum Schluss 5 Parameter nochmal vorstellen. Ganz genau.
Okay. Das soll am besten jeder mitschreiben. Und die werde ich also nicht die letzten 5 nur, sondern auch die anderen, weil das sind ja jede Menge. Wir sagen ja dann genau dazu, ich frage dich da einfach aus dann, ja, dass jeder genau weiß, warum ist welcher Blutwert wichtig und was kann er damit an Informationen gewinnen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt die Menschen jetzt hören, zu ihrem Arzt gehen und der macht immer nur so das Normale, kleines, großes Blutbild, wenn ich es richtig verstanden habe, und nimmt nichts extra, dann fragen die nach. Und was empfehlen wir denen, wenn dann die Ärzte praktisch sagen, also ich habe kein Labor, das es macht. Ich erinnere mich damals, du hast immer gesagt, wir müssen zu einem bestimmten Labor, weil normale Labore machen das gar nicht. Sie machen so die Massenabfertigung, die speziellen Werte werden ja gar nicht genommen.
Ja.
Das sagen wir dann jeweils dazu, dass sich jeder mitschreiben kann am besten.
Ja, also brauchen nicht mitschreiben, sondern ich habe eine Liste erstellt, die können wir auch dann verlinken unter dem Video.
Die können sich dann hinterher runterladen.
Die können sich das runterladen. Weil vielleicht erstmal zuhören, das wäre schon mal ganz gut.
Vielleicht ja, die ganzen Erklärungen vor allem, die stehen nicht auf der Liste. Und die ganzen Erklärungen sind ja wichtig, um das einzuschätzen.
Ja, also ich würde jetzt gerne erstmal anfangen, vielleicht tatsächlich mit dem Blutbild, mit dem Kleinen, weil das sagt ja schon was aus. Das haben wir ja jetzt gehört. Also und zwar sind die Leukozyten dabei ganz wichtig, weil die sagen, ob du irgendwie eine Entzündung hast, eine
Infektion. Was sind Leukozyten?
Das sind die weißen Blutkörperchen, Also da sollte man schon mal hingucken. Die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die werden auch untersucht.
Was machen die weißen und die roten, dass man sich das so vorstellen kann?
Also die weißen Blutkörperchen, also wenn du so fragst, Roland, da sind wir wahrscheinlich in 5 Stunden noch.
Ja gut, also dann bremse ich nicht, aber ich will halt, dass jeder alles versteht. Ich will selbst auch verstehen.
Okay, also die weißen Blutkörperchen sagen, ob eine Infektion da ist oder ob du eine Entzündung hast. Das habe ich eben schon mal gesagt. Wenn
weißt
du,
ich habe nicht aufgepasst.
Du hast vielleicht zu
schnell. Okay. Ich werde mich selbst beobachten.
Die roten Blutkörperchen, da sieht man, ob jemand an einer Blutarmut zum Beispiel leidet, leidet. Was auch sein kann, ist, dass zu viele da sind. Da muss man auch gucken, weil das sieht man dann wieder bei den Blutkörperchen insgesamt im Blut. Wenn die zu hoch sind, ist es auch gefährlich, weil dann Gefäße verstopfen.
Dann klopft zu viele
Blut
wahrscheinlich.
Beim Hämoglobin ist der Blut Farbstoff. Auch da, wenn der zu hoch ist, dann weiß man, dass das Blut auch zu dick ist. Mhm. Aderlass wäre dann zum Beispiel eine Möglichkeit. Mhm. Und bei den Blutplättchen, bei den Thrombozyten, sieht man einfach, wie sieht es aus? Ist das Blut, fließt es ganz normal oder neigt es dazu, zu verklumpen, mhm. zu dick zu werden?
Verklumpen kann nicht gut sein, gell?
Genau, also mal das ganz ist allgemein. Richtig, genau. Okay. Und wenn dann ein großes Blutbild gemacht wird, dann wird eine Differenzierung der weißen Blutkörperchen nochmal vorgenommen.
Das ist dann zusätzlich?
Das ist zusätzlich. Mhm. Dann sieht man eben, wenn eine Entzündung da ist, ist diese Entzündung bakterieller Art? Ist es eine Entzündung durch Viren, mhm. durch irgendwelche Allergene, also eine allergische Reaktion, oder ist es eine andere Art von Entzündung? Mhm. Das kann man differenzierter sehen, deswegen heißt es auch Differentialblutbild. Mhm. Also das ist das, was man bei einem kleinen beziehungsweise großen Blutbild sieht. Mhm. Und das war's.
Okay.
Ja.
Und so von der Einschätzung, du weißt ja, ich bin Maschinenbauer, von 100%, wo du denkst, das muss man wissen, wie viel erfüllt das kleine oder das große Blutbild?
Und dann, da bringst du mich ja immer an meine Grenzen, weil ich eben kein Maschinenbauer bin oder Maschinenbauerin bin. Vielleicht 3, 4, 5%.
3, 4, 5?
Ja.
Also nicht 30, 40, 50, sondern 3, 4, 5%.
Ja, absolut.
Ja, Wahnsinn. Das heißt ja im Grunde genommen, das ist eine absolute Grundlage, die aber trotzdem nicht viel bringt, weil es gibt noch viel mehr, was wichtig ist.
Die anderen Werte, die finde ich noch viel, viel, viel sinnvoller.
Würden die anderen Werte so ein kleines und großes Blutbild ersetzen oder sollte man das immer beides machen?
Ich weiß nicht, ich habe das immer gemacht mit diesem kleinen, großen Blutbild, weil für mich war das schon so eine Basis für meine Untersuchung.
Also heißt dann Basis plus, am besten dann das Große, plus das,
was jetzt noch mal was auch noch zur Basis
dazu gehört. Na, dann schieß los, bin ich sehr gespannt.
Also, ich finde zum Beispiel ganz wichtig, zu wissen, ob die Patienten genügend Eiweiß.
Darf ich vorhin nur eine Frage stellen?
Bitte.
Und zwar, ich erinnere mich dran, dass du damals immer erzählt hast, das geht so in die Richtung, das normale Blutbild sagt gar nichts aus, ich brauche da Vollblut oder im Vollblut.
Kommt alles noch.
Kommt alles noch, okay.
Ja, okay. Aber ich will vorher noch was sagen, weil es ist im Übrigen auch eine Frage des Geldes.
Okay.
Also diese Laboruntersuchungen sind halt nicht günstig. Und deswegen sage ich auch zum Schluss wirklich nur 5 oder 6 Blutuntersuchungen, die richtig.
Also Pareto-Prinzip, minimaler Einsatz und maximale Information.
Genau.
Ja, das ist doch spannend.
Also das finde ich schon wichtig, weil es gibt einfach auch Leute, die haben nicht so viel Geld, um das für eine Blutuntersuchung ausgeben zu können. Das war auch immer so bei mir in der Praxis ein Problem. Ich musste dann immer schauen, was ist jetzt wichtig, was mache ich, wie viel Geld haben die Leute, was können sie bezahlen? Und tatsächlich habe ich auch ganz viele Blutuntersuchungen gemacht, weil ich eine Privatarztpraxis hatte. Und deswegen haben sich viele Leute tatsächlich gesagt, ich will einfach diese große Blutuntersuchung haben. Und dann habe ich natürlich ganz viel Erfahrung gesammelt. Was sagen
große Blutuntersuchung, das wird mit großem Blutbild verwechselt.
Nein, ich sage große Blutuntersuchung, großes Blutbild oder große Laboruntersuchung.
Aber sag mal, passt das eigentlich nicht? Was soll das denn? Die Leute haben doch ein Recht drauf zu erfahren,
Nee, überhaupt nicht. Also das ist auch bei den gesetzlichen Krankenkassen, ich glaube, eine kleine Vorsorgeuntersuchung, die ist alle 3 Jahre ab dem 35. Lebensjahr möglich. Aber da hast du, glaube ich, einen Blutzuckerwert, den Cholesterinwert, eine Urinuntersuchung. Also wirklich ganz, ganz wenige Werte. Und das war's dann auch. Und mehr Laboruntersuchung wird nur bezahlt, wenn Verdacht auf Krankheit besteht. Also es wird nicht als Präventionsleistung, wird es leider nicht erstattet.
Aber das ist doch das Wichtige. Vorbeugen ist besser als Bohren.
Das ist ein anderes Thema. Können wir vielleicht gern irgendwann mal drüber reden. Aber es ist einfach so. Du musst Symptome haben und dann werden auch Laboruntersuchungen übernommen von den Kassen, aber nicht als Präventionsleistung.
Mhm, okay.
Ja?
Okay.
So, also fangen wir mal an, weil es geht ja auch um Leute, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die jetzt hier zuhören, aber auch junge Leute, weil das sind Werte, die sollten bei allen richtig gut sein. Das
Wie oft sollte man die erheben lassen?
Meine Güte, es kommt drauf an.
Also die haben es ja bei mir so alle 3, 4 Jahre gemacht, wenn ich es nicht erinnere.
Genau. Also man kann auch alle 2 Jahre machen. Es gibt auch Leute, die wollen es unbedingt jedes Jahr wissen. Aber
kann ich verstehen.
Es gibt auch Leute, die machen es alle zweimal im Jahr, weil die vielleicht auch was ausprobieren. Ich meine, ich hatte immer viele ganz spezielle Patienten auch gehabt, die waren auch sehr, sehr gesundheitsbewusst. Aber ich finde halt auch, wenn was nicht in Ordnung ist, dann finde ich es gut, das zu kontrollieren. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Also, weil es hat ja auch was damit
zu tun. Kann man ja abhängig machen davon, was der Patient will.
Es geht ja auch darum, wie man sich fühlt. Wenn man sich fit und gut fühlt, denke ich, alle 2-3 Jahre ist es in Ordnung. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Also, jetzt Gesamteiweiß. Also, hast du genügend Eiweiß, ja oder nein? Das ist ja im Moment also zumindest bei der letzten Blutuntersuchung hattest du genügend Eiweiß. Und das ist ja bei dieser ganzen Eiweißdiskussion im Moment gerade bei älteren Leuten, dass sie zu wenig haben, schon ganz spannend, wenn man sehen kann, wie dieser Gesamteiweißwert dann ist. Und wenn du in dem Normbereich liegst, dann ist wirklich einfach, ist es.
Da wird das Eiweiß im Blut gemessen. Also das Eiweiß, das sind ja, glaube ich, Aminosäuren, die dann im Blut rumschwimmen und die werden gemessen, oder was?
Da werden Eiweißbestandteile im Blut werden da gemessen.
Ja.
Ja. Und zwar die Gesamtmenge und dann sieht man, ob das ausreicht,
und im
alles
Blut schwimmt
damit
immer
zu machen.
Das Reservoir. Habe ich im Kopf, es gibt diesen Aminosäurenpool, also diesen Vorratsbehälter.
Ja, aber das kannst du so nicht messen.
Ah, okay.
Ja. Also es wäre schon gut, wenn du einfach nur weißt, ob du genügend Eiweiß hast. Das ist auch ein Wert, der kostet, glaube ich, nicht viel. Es gibt den Gesamtcholesterinwert. Cholesterin kennt ihr, das ist alles der Fettwert, über den ganz viel diskutiert wird. Der sollte nicht höher sein als 200 Milligramm im Blut. Wobei, das ist eigentlich für mich relativ egal, weil für mich zählt das Verhältnis von gutem Cholesterin, dem HDL und dem LDL-Cholesterin. Mhm. Und da wäre es unglaublich schön, wenn das Verhältnis von HDL und LDL richtig gut wäre. Und da habe ich so meine eigene Vorstellung, das Verhältnis, die Ratio, die normale Ratio, die ist bei 1,4 ungefähr.
Zu was? Zu 1?
Die ist kleiner als 1,4.
Kleiner als 1,4?
Genau.
Also da wird das eine zum anderen wie ein Bruch in der Mathematik.
Ja, 1,4 bis 2.
1,4 bis 2.
Ja, und ich finde es super toll. Und das habe ich bei mir in der Praxis ganz oft erlebt bei gesund vegan sich ernährenden Menschen, dass dieses Verhältnis tatsächlich 1 war,
ja,
oder sogar kleiner. Das glaubt eigentlich kein normaler Arzt, dass das möglich ist.
Also nochmal genau.
Also da war jetzt das HDL höher als das LDL. Das HDL ist das gute Cholesterin und
aber was ich jetzt noch nicht verstanden habe,
ja.
Der normale Wert, der vorgegeben wird, der geht von 1,2 bis 2.
1,4 bis 2.
1,4 bis 2.
Genau.
Und alles, was, also, und 1 und ist sehr gut, was, und unter 1 ist noch besser.
Ja, genau. Also,
verstanden.
Aber auch alles, was 1,4 ist, ist auch schon sehr gut.
Ja.
Aber es ist einfach noch besser.
Was haben denn kranke Patienten? Was haben denn die? Was können die so haben?
3. 3,5.
Ja.
4. Das wird aber dann wirklich brenzlig, ne? Okay. Also da muss man genau hingucken. So, aber lass uns weitermachen.
Und wie hieß dieser Wert jetzt nochmal? Das war das Verhältnis von
LDL und HDL.
LDL und HDL.
Das ist der Quotient, der dann berechnet wird.
Okay.
So, jetzt kommen die Neutralfette. Das sind die Triglyceride. Das ist ein ganz spannender Wert. Den sollte man ganz oft machen, weil
ganz oft heißt, wie viel, wie oft?
Naja, jedes Mal, wenn man so eine Untersuchung macht, gehört ja meines Erachtens dazu.
Okay.
Weil erhöhte Triglyceride, die weisen, und das habe ich bei mir häufig beobachtet.
Bei deinen Patienten?
Bei meinen Patienten,
okay.
Bei mir in der Praxis.
Ja.
Dass die oftmals an einer Vorstufe von Diabetes erkrankt waren. Dass da eine Fettleber sich angebahnt hat, dass das Immunsystem nicht wirklich optimal war, dass es möglicherweise diese Fettleber schon gab, das habe ich schon gesagt. Und das ist so ein erstes Warnzeichen für eine Stoffwechselstörung, die da wirklich kommen kann. Deswegen Triglyceride, und das Ziel sollte sein, dass diese Neutralfette, Triglyceride auch als Neutralfette bezeichnet, kleiner als 100 sind.
Kleiner als 100.
Mhm.
Und was ist der offizielle Wert von bis?
Ja, ist schon eigentlich, der offizielle Wert, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ist es vielleicht 140? Kleiner als 140.
Und du sagst aber kleiner als 100.
Gerne, ja.
Also noch besser als es normalerweise offiziell von dem Krankendurchschnittsbevölkerungswert, was sich davon das noch nach positiv abhebt.
Mhm.
Ja, spannend. Das sind die Triglyceride.
Die Triglyceride. Dann jetzt zum Zuckerstoffwechsel, weil das finde ich ja auch ganz wichtig. Würde ich immer den Langzeitzuckerwert machen, den HbA1c-Wert.
Ach du lieber Himmel, HbA1c.
H1c-Wert, ja.
Ich frage nicht, zeigt, was das heißt.
Das wird viel zu schwierig.
Ja.
Deswegen der Langzeitblutzuckerwert.
Ja.
Der zeigt an, wie dein Blutzuckerwert innerhalb der letzten 8 bis 12 Wochen ausgeschaut hat.
Obwohl nur einmal gemessen wird.
Spannend. Das ist ein ganz spannender Wert, weil normalerweise, wenn du jetzt einfach nur Blutzucker untersuchst, das ist der direkte Wert, nachdem du was gegessen hast, beziehungsweise oder eine Nacht nüchtern warst. Das zeigt aber nicht wirklich an, steht da irgendwie vielleicht so eine Insulinresistenz an oder ist da schon eine Blutzuckererkrankung da oder nicht?
Mhm.
So, und da ist auch wieder diese Optimalwerte. Ich weiß noch, die waren vor 3, 4 Jahren kleiner als 5,5.
Mhm.
Da war es noch in Ordnung. Jetzt gehen die offiziellen Werte auch schon weiter runter auf 5,3 oder 5,2.
Als wenn es niedrig ist.
Und ich habe immer gesagt, nicht größer als 5,0 bei diesem HbA1c-Wert, weil das ist schon ein Hinweis, dass man schon noch ein bisschen was verändern sollte.
Eins Patienten, Maria, was haben die da gehabt?
Wow, also nicht erschrecken, aber es gibt tatsächlich ganz kranke Leute, können einen Wert haben von 10, von 11.
Oh, oh, oh.
Diabetiker, die nicht gut eingestellt sind, die haben einen Wert von 8, 9.
Ja.
Diabetiker, die eingestellt sind, aber nicht so optimal, so zwischen so um 7 rum.
Mhm.
Also da ist schon.
Also du sagst unter 5.
Unter 5 ist perfekt.
Okay.
Ja.
Ja, was heißt, unter 3 ist noch besser? Oder wird es dann irgendwann komisch? Oder?
Boah, das ist, glaube ich, zu niedrig. Das muss ja so ein bestimmtes Level musst du ja auch haben. Also ich kann dir nur sagen, kleiner als 5 wäre gut. Also ich weiß nicht, wo es aufhört.
Mhm.
So, und dann geht's zu den Hormonen.
Mhm.
Da ist mir aufgefallen, dass je länger ich praktiziert habe, dass immer mehr Menschen Schilddrüsenprobleme bekommen haben.
Im Laufe der letzten 40 Jahre.
Das fand ich super spannend.
Immer mehr oder immer schlechtere Werte oder beides?
Also immer mehr schlechtere Werte. Also immer mehr Probleme mit der Schilddrüse. Und deswegen war es für mich ganz klar, dass ich einen Kontrollwert immer eingebaut habe.
Mhm.
Und das war der TSH.
TSH.
TSH-Wert.
Mhm.
Der zeigt nämlich an, wie deine Schilddrüse stimuliert wird. Also was sie leisten kann. Und früher war der Wert, als ich angefangen habe, der Normwert zwischen 2,5 und 4,5 normal.
Mhm.
Heute sieht es so aus, dass der Normalwert von TSH, das ist Thyroid Stimulating Hormone, heißt es, also das ist das Stimulationshormon vom Kopf ausgehend an die Schilddrüse, ist heute zwischen 1,0 und 2,2.
Und was sagst du?
Das ist verrückt. Also alles, was unter 2,2 ist, ist perfekt.
Okay.
Ja, also das wäre schon super gut. So, das hat einfach was zu tun mit deiner gesamten Stoffwechselleistung, mit deiner Energie und so weiter und so fort.
Mhm.
So, dann finde ich das nach wie vor spannend, die Leberwerte sich anzuschauen. weil Leber ist unsere Chemiefabrik.
Entgiftung, ne?
Ja, auch, was kann sie denn leisten, wie gut ist sie drauf? Aber was ganz spannend ist, und deswegen Achtung, im Moment wird ja ganz viel über die nicht-alkoholische Fettleber gesprochen. Mhm. Weil die Leute sich einfach sehr schlecht ernähren, mit viel zu viel Zucker, mit viel zu viel Fruchtzucker, weil das steckt in ganz vielen Fertiggerichten drin. Ja.
Das bedeutet, ich stolper ja gerade drüber, nicht-alkoholische Fettleber, dass also auch wenn du keinen Tropfen Alkohol trinkst, du dir Leber trotzdem kaputt machen kannst.
Ja, absolut.
Das ist ja Wahnsinn.
Das war ein ganz heißes Thema, weil es ist aufgefallen bei Menschen, die ihre Leber untersuchen haben lassen, mhm, und die hatten teilweise erhöhte Leberwerte oder nicht erhöhte Leberwerte, aber die Leber war vergrößert. Mhm. Und die haben gesagt, ich trinke keinen Alkohol. Absolut kein Alkohol. Und das war,
weil das der normale Grund war.
Das war erstmal ein großes Rätsel, bis man darauf gekommen ist, dass es einmal eine Lebervergrößerung gibt durch Alkohol, aber auch, dass es eine Fettleber gibt durch zu viel Fetteinlagerung, zum Beispiel die
Triglyceride.
Also die
Fettleber ist die vergrößerte.
Ja, durch diese Triglyceride, durch schlechte Ernährung. Und deswegen unbedingt Leberwerte auf jeden Fall prüfen lassen. Aber nochmal, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich schon gesagt habe, aber eine nicht-alkoholische Fettleber hat nicht unbedingt erhöhte Leberwerte zufolge.
Ups, Moment,
das ist natürlich ganz schwierig. Deswegen.
Also eine nicht-alkoholische Fettleber hat normale Leberwerte.
Teilweise, ja.
Aber das heißt dann, man kann also andere Zustände der Leber erkennen, aber die nicht-alkoholische Fettleber, da ist es mit Werten schwierig.
Oder zumindest am Anfang. Zumindest am Anfang. Also okay, wenn du wirklich, wenn die gravierend ist, dann hast du auch schon Veränderungen bei den Leberwerten. Und wenn ein Verdacht besteht auf eine nicht-alkoholische Fettleber, weil das kann man als Arzt kann man untersuchen, man kann Patienten untersuchen und macht und stellt fest, wie groß ist
manuell
die Leber.
Manuell oder so, mit
manuell,
der Hand abdrücken,
also das
und tasten.
Macht man eigentlich, wenn man einen Patienten untersucht. Und wenn man merkt, dass die Leber vergrößert ist, dann sollte man bitte einen Ultraschall machen, um zu sehen, ob da eine Fettleber vorhanden ist. Mhm. Und dann kann man ja mit dem Patienten besprechen, woher kommt die? Kommt es vom Alkohol? Kommt es von zu viel Fett? Von ungesunder Ernährung? Und so weiter und so fort. Viele Diabetiker haben im Übrigen auch eine nicht-alkoholische Fettleber.
Mhm. Vom Zucker.
Vom Zucker. Mhm. Mhm. So, dann würde ich gerne wissen, wie funktioniert die Niere? Da hat man da ist es ein Wert, den man heute nimmt. Früher hat man Kreatinin gemessen. Heute nimmt man diesen Cystatin-C-Wert. Das ist ein verlässlicher Nierenwert, ob die Nieren so funktionieren, wie sie denn sollen. Weil man weiß, dass die Nierenfunktion im Laufe des Alters immer nachlässt. Aufgrund des Alters. Ich glaube, pro Jahr ab dem 35. oder 40. Lebensjahr um 1%.
Aber das sind auch wieder die Werte an einer Bevölkerung gemessen, die nicht unbedingt sehr sorgfältig oder sorgsam mit sich umgeht.
Ja, aber da habe ich jetzt keinen besonderen Wert von mir, sondern da ist der Normwert zwischen 0,6 und 1,0 Milligramm pro Liter.
Da wäre es doch super spannend, mal bei Menschen, die sich betont gesund ernähren, die viel Sport machen, die einen guten Lifestyle haben, zu gucken, wie es bei denen aussieht.
Da gibt's bestimmt einige, die diese Werte haben, aber ob die irgendwie zusammengefasst sind in Untersuchungen, das weiß ich nicht.
Okay.
Ja. So, dann gibt es für die Gefäße einen Wert, den habe ich immer super gerne gemacht, weil der gleichzeitig drei Vitamine erfasst, ob wir da genug mit versorgt sind. Das ist der Homocysteinwert.
Das Wort kenne ich noch, das hast du mir öfters gesagt.
Das habe ich auch deswegen gesagt, weil als der so hochgekommen ist und dass man darüber diskutiert hat, dass er sagt, wenn dieser Wert hoch ist, ist es ein Problem, weil damit werden die Gefäße geschädigt, wenn man zu viel von diesem Homocystein hat. Mhm. Gab es da einen Riesenstreit unter den Medizinern. Die einen haben gesagt, das ist Blödsinn, was ist denn das für ein unsinniger Wert und überhaupt. Das war vor 20 Jahren, das weiß ich nicht, da habe ich mich ziemlich drüber aufgeregt, weil ich fand es eigentlich sehr klar, was der Wert denn dargestellt hat. Heute ist er anerkannt. Und das finde ich auch gut. Und Homocystein, das ist ein Wert, der dann auch gleichzeitig sagt, ob du genügend B6, Vitamin B6, B9, das ist die Folsäure, und B12 hast. Mhm. Das ist ganz spannend. Dann brauchst du dir zum Beispiel auch nicht noch unbedingt B12 messen zu lassen, wenn du denkst, du hast einen B12-Mangel. Aber je nachdem.
Und wie ist dieser Wert von der Zahl her?
Der sollte so... Mittlerweile ist es so, früher war es, ganz am Anfang war es kleiner als 12, dann kleiner als 10, jetzt kleiner als 8, vielleicht sogar kleiner als 7 mittlerweile.
Was sagst
das
du?
Das ist schon, je niedriger, desto besser. Ich denke schon, so ein Wert kleiner als 8 wäre schon richtig gut.
Okay.
So, jetzt würde ich gerne zu den Mineralstoffen kommen und zu den Spurenelementen. Mhm. Und da ist wirklich was ganz Wichtiges. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das so gemacht habe, dass ich diese Mineralien tatsächlich im Vollblut habe messen lassen. Mhm. Weil es gibt einfach Mineralien, die sind in den Blutzellen drin. Die haben da ihre Aufgabe und der Körper versucht immer, das optimal in den Blutzellen zu halten. Und draußen kann es sein, also in der Flüssigkeit, dass die Mineralien deswegen zu viel oder zu niedrig sind, weil Mineralien haben nur einen ganz engen Normbereich. Also man kann zu viel ganz schnell haben und zu wenig ganz schnell haben. Um einen richtigen Wert zu bekommen, ist es viel besser im Vollblut, also in den Blutzellen das zu messen.
Ah, jetzt verstehe ich das zum ersten Mal. Also Vollblut heißt, da wird in den Blutzellen geguckt.
Genau.
Und das, was normalerweise gemacht wird, ist, was schwimmt in dieser Flüssigkeit um die Blutzellen herum.
Ja, herumrum.
Herumrum.
Genau.
So. Das ist spannend, das ist spannend.
Und, ja, und da sind, ich fange jetzt einfach mal mit Kalium an. Ich gucke auch mal hier auf mein Papier, weil ich will da auch nichts Falsches sagen. Mhm. Also da sieht man zum Beispiel beim Kalium, das ist nur ein ganz, ganz geringer therapeutischer Bereich. Der ist zwischen 3,8 bis 4,5. Mhm. Alles Millimol pro Liter, aber das glaube ich jetzt nicht so wichtig. Mhm. Bei dem Calcium, also und Kalium ist wichtig für Herzrhythmus und für auch die Nerven. Aber Kalium ist auch wichtig durchaus für Muskulatur. Also das ist, eigentlich gehört immer zusammen. Calcium ebenso. Calcium ist der Normalwert 2,2 bis 2,5. Magnesium, und da wird
und jetzt
auch...
Und das sind auch die Zahlen, die Bandbreite,
ja, das ist auch sagst. Ja, okay. Da würde ich mich auch nicht reinhängen, weil das ist mir viel zu... Das wäre mir viel zu gefährlich, da jetzt so einen eigenen Bereich aufzumachen.
Weil das könnte so ja nur eng, sein.
Und das ist einfach schon wichtig, den einzuhalten.
Ja,
weil
das könnte ja halt sein,
untersucht.
Dass bei gesunden Leuten, die sich gesund ernähren und so weiter und so fort, du irgendwie vielleicht in diesen 40 Jahren festgestellt hast, dass die super gesund sind und den Wert irgendwie verlassen. Nee,
ich war eigentlich immer froh, wenn, in dem Fall nicht. Also wenn, da war ich immer froh, wenn die Werte im Normbereich waren.
Und was waren da so die Ausreißer bei kranken Leuten, um da so eine Vorstellung zu haben?
Oh meine Güte. Es war schon, Magnesiummangel war relativ häufig. Kaliummangel war auch häufig, weniger Kalziummangel, das fand ich auch ganz spannend. Also Magnesiummangel war eigentlich der häufigste Mangel. Und deswegen bin ich auch
nicht
aus dafür.
Nicht, ne?
Das kommt, nee, das kommt jetzt. Magnesium dann auch so bereitzustellen, dass der Körper auch genügend hat und deswegen durchaus auch Magnesium einzunehmen. Überhaupt.
Wie sind da die Zahlen bei Magnesium? Die hast du nicht
1,6 bis 2,1.
Und wenn du einen Mangel hast, was hat man dann?
Ja, unter 1,6, 1,3, 1,2,
okay.
Irgendwas in der Richtung.
Und was ich noch ganz spannend fände bei dem Magnesium, da gibt es ja verschiedene Arten, gell? Habe ich mitgekriegt. Was sollte man da nehmen?
Zum Ersetzen.
Ja.
Also da gibt es Magnesium, das einfach von der Bioverfügbarkeit überhaupt nicht gut ist. Das heißt, also der Körper kann es nicht gut aufnehmen.
Welches ist
das? Das sind die Oxide und die Sulfide.
Ja.
Also die nicht nehmen. Aber dann geht's los mit Zitrate, Magnesiumcitrat.
Ja.
Kann der Körper recht gut aufnehmen.
Das
ist auch am einfachsten. Das ist auch noch so am preisgünstigsten.
Ja.
Aber kann schon auch bei Menschen mit Problemen im Verdauungstrakt zu eventuell Reaktionen führen. Das heißt also möglicherweise mehr Durchfälle oder sowas.
Mhm.
Und die sollen dann lieber das Magnesiumglycinat oder Bisglycinat einnehmen.
Mhm.
Und im Moment wird diskutiert als wirklich richtig gut, also noch besser für die, von der Bioverfügbarkeit, das Taurat. Aber das ist so erst in den Anfängen.
Mhm.
Also richtig gut untersucht ist das Citrat und das Bisglycinat.
Und wie von den Mengen, wie viel sollte man da ergänzen oder sagt einem das dann der Arzt?
Also das sollte der Arzt sagen. Ich sage immer je nach, also das ist auch nicht so ganz einfach, hat was damit zu tun, macht ein Mensch viel Sport, wie ernährt er sich, hat er viele Vollkornprodukte, ist er vollwertig, weil da ist er viel Nüsse.
Was für eine Menge?
Also ich denke, bei deinem Sport schon 400 bis 800 Milligramm noch zusätzlich.
Mhm.
Dann geht's weiter mit Eisen. Das ist auch ganz wichtig, weil das ist ja letzten Endes, Eisen ist wichtig für unseren Sauerstofftransport im Blut. Und der ist bei Männern ein bisschen höher als Frauen, weil Männer ja auch mehr Volumen insgesamt mit sich rumtragen.
Mhm.
Da ist ja zwischen 70 und 170
mhm.
und bei Frauen zwischen 60 und 160 Mikrogramm pro Deziliter.
Mhm.
Das ist mit dem Eisenwert, der alleine sagt nichts aus. Wichtig ist der Ferritinwert, das ist die Eisenspeicherkapazität in
mhm.
unserem Körper.
Mhm.
Und da sollte man drauf achten,
mhm.
weil wenn wir davon zu wenig haben, dann sind wir müde, dann sind wir infektanfälliger, dann brechen Nägel ab. Also da können schon auch Symptome auftauchen und deswegen immer zusammen mit dem Eisenwert diesen Eisenspeicherwert messen. Und der sollte bei Frauen zwischen 50 und 100 Nanogramm sein und bei Männern ist er zwischen 70 und 150. Ich bin jemand, der sich bei diesen Werten tatsächlich eher so nicht an der oberen Grenze befindet, sondern eher in der Mitte, weil zum Beispiel auch zu viel, also jetzt beim Eisen und auch beim Eisenspeicher, könnte auch darauf hinweisen, dass wir eine Überlastung mit Eisen haben und eine Überlastung mit Eisen könnte möglicherweise tatsächlich mit Erkrankungen einhergehen. Man weiß auch, dass zu viel Eisen Krebswachstum, also Zellen, Krebszellwachstum
mhm.
ankurbelt. Deswegen am besten immer ganz ruhig in der Mitte oder ein bisschen weiter eher zum
unteren
Bereich,
mhm.
da ist man auf der sicheren Seite. Auf jeden Fall nicht denken, Eisen ist wichtig und deswegen viel Eisen.
Ja, ja, gerade weil du das sagst, ne? Ich war damals, schon bestimmt 15 Jahre her oder so, sehr, sehr fasziniert, als du mir mal erklärt hast, dass das Eisen, was wir über Pflanzen zu uns nehmen, dass das praktisch so verwendet wird vom Körper, dass er sich das holt, was er braucht und den Rest wieder ausscheidet.
Ja.
Und dass man das Eisen aus dem Fleisch, weil viele essen ja Fleisch auch wegen des Eisens,
ja.
dass das Eisen aber vom Körper nicht, wenn es zu viel wird, ausgeschieden werden kann, sondern dann zu viel im Körper verbleibt. Das hat ich total
Das finde ich grandios, ja. Das habe ich gelernt von meinem Lehrer, von Klaus Leitzmann. Das ist ja dieser Ernährungs...
Guru.
Ja, Guru, tatsächlich ist er. Mhm. Und der hat mir das irgendwann erzählt und habe gedacht, wie faszinierend ist das denn? Und es ist tatsächlich so, dass dieses Eisen von tierischen Proteinen, also das Hämeisen, das kann der Körper einfach nicht ausscheiden. Das lagert er ein. Und damit gibt es natürlich schon Probleme. Und deswegen ist es sicherlich auch ein Grund, warum mittlerweile auch Fleisch als tatsächlich Krebsgefahr der zweiten Klasse eingestuft wird. Ja. Okay. Also das ist schon, also da muss man ein bisschen genauer hingucken. Deswegen diese Werte. Also
sollten doch wahrscheinlich Leute, es gibt Leute, die haben, wenn ich es richtig verstanden habe, zu wenig Eisen. Die sollten zuführen, wie auch immer. Also es gibt noch Leute, die haben zu viel Eisen.
Genau.
Und die zu viel haben, die können sich einfach dann durch Pflanzen mehr ernähren. Und dann kann der Körper bestimmen, wie viel er braucht, dann reguliert sich das ein.
Aber auch so bei Hemm, also wenn zu viel von diesen, also Hemmeisen gegessen wurde und Eisen ganz hoch ist, ist oftmals, im Übrigen auch bei Männern der Fall, dann habe ich früher gerne einen Aderlass gemacht auch.
Um Eisen aber auszuschleusen.
Ganz genau.
Na, spannend, okay.
So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter, und zwar eigentlich kommen jetzt schon die Sachen, die ich als die wichtigsten bezeichnen würde.
Also diese fünf, die da.
Diese fünf oder sechs, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich habe.
Ja gut, aber jetzt fangen die an. Ja?
Aber jetzt fangen die an. Ich muss gucken, weil ich habe vorhin nämlich eine hier vorne stehen gehabt, aber die kommt nicht da vorne hin. Und zwar geht es um einen Wert, den habt ihr vielleicht noch gar nicht gehört. Das ist die sogenannte Lipidperoxidation. Das ist ein Wert, den sollte man auf jeden Fall bestimmen lassen, weil es ist ein Marker für oxidativen Stress auf der Fettebene. Und der zeigt an, ob die Zellen also die Zellmembran, ob die in irgendeiner Form geschädigt sind.
Aha.
Und das ist
also
ganz wichtig.
Also die Wandung der Zellen.
Für den für einen Alterungsprozess.
Hat es was damit zu tun, was kommt in die Zelle rein, was kann die Zelle rausläufen?
Genau.
Okay.
Und wenn der Wert einfach zu groß ist, zu hoch ist, dann ist diese Zellmembran nicht mehr so durchlässig. Mhm. Und dann läuft die Versorgung in der Zelle leider nicht so ab, wie sie eigentlich ablaufen müsste. Und die Entsorgung natürlich auch nicht. Deswegen
ist also Abfall raus ist eingeschränkt und Nährstoffe rein ist eingeschränkt.
Ganz genau.
Wie heißt der nochmal?
Lipidperoxidation.
Und was für eine Einheit ist das und wie sollte der sein?
Und der sollte kleiner als 300 Mikromol sein.
Mikromol, was immer das ist. Okay.
Ja, also 300 einfach merken und dann ist es schon gut. Ne?
Ja, unter 300.
Unter 300, genau. So.
Aber was da kranke Leute haben, weißt du, nicht zufällig.
Das geht schon, es kann schon hochgehen auf 400, 500.
Oh ja, okay.
Ja,
also unter 300 ist gut.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig gut dann. Mhm. So.
Das war jetzt der erste.
Das war jetzt das erste. Es gibt ja so viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also da sterben heutzutage noch die meisten Menschen dran. Und deswegen sind dort die Werte, die richtig aussagefähig sind, einfach auch toll, dass wir die haben. Mhm. Und die sind besser noch zum Beispiel als das ganz normale HDL und LDL-Cholesterin. Mhm. Und das ist das ApoB, Apolipoprotein B, so heißt es. Aber abgekürzt ApoB. Das zeigt nämlich an, wie viele gefährliche Partikel, Fettpartikel du im Blut hast und die Gefäßwände irritieren können.
Aha, okay.
Und das ist ein ganz, ganz, ganz wertvoller Wert und der sollte kleiner als 80 Milligramm sein.
Mhm.
Ja? Dann gibt es einen
Wert. Das war der zweite jetzt.
Der zweite. Mhm. Für diese Gefäßgesundheit gibt es einen Wert, das ist der Wert Lipoprotein A.
Mhm.
Das ist ein Wert, von dem man weiß, dass der ererbt wird. Mhm. Also wenn es der Papa hat, haben das die Kinder auch meistens. Mhm. Mhm. Dieser Lipoprotein-A-Wert ist einfach, wenn man den hat, dann ist es ein Hinweis, dass wenn man nicht gesund lebt, dass man riskiert, dass man an einer Gefäßerkrankung, einer Herzgefäßerkrankung leiden kann.
Was kann das dann sein? Verstopfung oder Wandbeengung?
Genau, Bluthochdruck, Ablagerung in den Gefäßen, ja, bis hin dann zur Verengung der Gefäße und Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter. Mhm. Wenn man sich aber gut ernährt, dann
Und Sport macht
und Stress reduziert, ist es eigentlich ganz egal mit diesem Wert. Weil wir können eben auch tatsächlich durch unseres, wissen wir ja, durch unseren Lebensstil ganz, ganz, ganz viel bewirken, im Guten wie im Schlechten. Es gibt noch so eine Diskussion bei diesem Lipoprotein-A-Wert, die da sagt, man braucht den nur einmal im Leben zu messen, weil der ist da.
Und ändert sich auch nicht.
Tja, da habe ich andere Sachen beobachtet. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was da die Zukunft bringen wird. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch schon andere Kollegen und Kollegen, gerade die so in der funktionellen Medizin oder in der Longevity-Medizin arbeiten oder in der Zellmedizin oder wie auch immer, die gucken da auch hin und beobachten das, weil die arbeiten ja dann auch mit Mikronährstoffen, mit solchen Therapien und die sehen, dass sich da was tut. Und das finde ich ganz spannend, also da mal hingucken.
Also, dass sich dieser vererbte Faktor verändert, was genau, wieder heißen positiv würde, ja, sage ich erstmal als Laie, dass epigenetische Veränderungen da stattfinden und dass man da eben sich in einen besseren Bereich arbeiten kann. Okay.
So, und jetzt komme ich zu einem Wert.
Das war jetzt der dritte, glaube ich.
Das war jetzt der dritte. Das ist der dritte Wert.
Ja, okay.
Jetzt kommt der vierte Wert.
Okay.
Das ist das hoch-ultrasensitive CRP. Das ist, merkt euch CRP. Und das ist der Wert, der aussagt, ob ihr an der Entzündung leidet. An einer stillen Entzündung, an einer akuten Entzündung. Also ich habe Menschen bei mir in der Praxis gesehen, die haben Werte unter 0,2, das ist das Optimum. Man sagt auch Werte bis 5 sind auch noch in Ordnung, wenn der Lebensstil gut ist. Aber ich habe auch schon Patienten gehabt mit einem Rheumaschub beispielsweise, die haben Werte von 600 gehabt.
Ach du lieber Himmel, also so hoch geht das dann.
In dem Bereich befindet sich das.
Okay.
Das ist auch, das geht deswegen so hoch, es ist ein hochsensibler Faktor. Und deswegen ist dieser Wert, der gehört für mich in jede Untersuchung. Wirklich in jede Untersuchung, um einfach zu sehen, ist da irgendwas,
was vor sich hin,
wo man entzündet. Genau, wo man vielleicht mal hingucken sollte. Da kann man auf jeden Fall was dagegen tun. Dann die Nummer 5, die habe ich tatsächlich schon besprochen, das ist dieses Homocystein. Also das ist optimal zwischen 8 und 10 und beinhaltet die Werte von Vitamin B6, Folsäure, in Klammern B9 und B12.
Den hatten wir ja vorhin schon abgehakt. Das war der fünfte jetzt.
Ja.
Okay.
Jetzt kommt der sechste Wert. Und zwar ein ganz, ganz wichtiger Wert. Das Verhältnis von den Fettsäuren Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren.
Das habe ich mitbekommen.
Diese Diskussion oder um diese Fette oder was hast du da mitbekommen?
Ja, dass es spannend wird.
Absolut.
Was sagt der aus?
Das sagt eigentlich aus, wie deine Balance in deinem Körper ist. Ob die Fettsäuren, die du hast, ob die mehr für Gesundheit oder für Krankheit stehen.
Also
für Nichtentzündung oder für Entzündung. Genau. 3 kann man sagen, Omega-3-Fettsäuren, ganz einfach erklärt, stehen für Gesundheit. Nicht entzündlich, für kein Stress, für gesunde Gefäße, für...
Was haben wir mit den Gefäßen zu tun?
Komme ich gleich, weil okay. Omega-6 sind stehen für Entzündungen. Und wenn Entzündungen da sind, gibt es eben auch Gefäßentzündungen. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Verhältnis stimmt. Und jetzt gilt es einfach zu verstehen, dass wenn man, also ich habe das ja bei mir in der Praxis so häufig gemessen und ich war einfach immer völlig irritiert und auch schockiert, weil das Verhältnis von diesen Omega-3 zu Omega-6 war 1, 1 Omega-3 zu 10 zu 15 zu 20 Omega-6.
Oh je, also die schlechten Weichen
schlecht, unheimlich hoch.
Ja.
Das hat was damit zu tun, weil wir ganz viel ungesunde Fette zu uns nehmen.
Was sind also die ungesunden Fette?
Wo wirklich ganz viel auch Omega-6 drin sind.
Wo sind die
also
drin?
Also von zum Beispiel sind die drin in Trauben, in Traubenkernöl, in Kürbiskernöl.
Moment mal, ich dachte, das wäre so
gesund. In Sonnenblumenöl, in Distelöl.
Also das ist gar nicht so gesund dann.
Nee, weil die einfach ganz viele Omega-6-Fettsäuren.
Aber ich glaube, viele Menschen denken, dass diese Öle
ja,
total gut sind.
Ja, deswegen sage ich jetzt auch, welche Öle wirklich gut sind.
Ja, okay.
Die Omega-3 liefern bei den Ölen. Und zwar die das Leinöl, das Hanföl, mhm. Chiasamenöl, Walnussöl und auch das Rapsöl.
Was mit
das
der Olive?
Ist gut. Die Olive hat nicht so viel Omega-3, die hat dafür viel Omega-9. Das ist auch gut, weil es antientzündlich ist. Also Olivenöl ist immer gut, aber Achtung. Tiere, also wenn wir Fleisch essen, die jetzt von aus einer Massentierhaltung kommen, die werden zum Beispiel mit Soja oder mit Mais gefüttert. Mhm. Die sind auch viel mehr Omega-6-lastig als Omega-3-lastig.
Also das bedeuten, heißt, wenn Fleisch...
Über das Fleisch kriegt man mehr Omega-6 ab, als man eigentlich will. Wenn eine Kuh auf der Weide steht und wirklich ganz natürlich fressen kann, dann hat sie Omega-3, ganz, ganz viele. Und dann ist das Fleisch auch nicht so ungesund wie das Fleisch aus der Massentierhaltung.
Also Rindfleisch, vielleicht
also
als Ausleihe, dann lieber.
Mhm, ja, okay. Also gesundes Fleisch, wo noch ganz viel gutes Omega-3 drin ist, sind in Algen und auch in Fischen. Weil die Fische fressen Algen und wenn wir dann Fische essen, dann kriegen wir Omega-3 durch eben den.
Also können die Veganer können die Algen nehmen und ja, die anderen essen halt Fisch.
Ja,
okay.
Und da, das gibt's auch. Und da wir meistens, die meisten Menschen haben viel zu wenig Omega-3.
Wie soll ein gutes Verhältnis sein?
Also das beste Verhältnis ist 1 zu 1. Schon ein tolles Verhältnis ist 1 zu 2. Aber auch ein 1 zu 3 Verhältnis ist auch gut. Aber alles, was drüber ist, ist dann einfach nicht mehr gut.
Okay, aber das ist ein Ziel.
Das ist ein Ziel.
Muss ich unbedingt für mich rausfinden, wo ich da bin. Und dann ist das Ziel 1 zu 1.
Genau. So, und jetzt...
Das war jetzt der 6. Wert.
Ja, jetzt habe ich doch noch einen. Ihr
der
7. euch.
Aber 7 ist eh gut, weil 7 ist eine gute Zahl.
Es geht um Vitamin D.
Vitamin D.
Haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen.
Ja.
Das ist ja so, so wichtig, weil es ist tatsächlich so, dass anscheinend immer noch um die 70% der deutschen Bevölkerung unter Vitamin-D-Mangel leidet.
Nur im Winter oder auch im Sommer?
Im Winter ein bisschen mehr als im Sommer, aber im Sommer auch noch, weil die Leute gehen ja nicht mehr raus in die Sonne.
Oh Gott.
Oder bekleiden sich und schützen ihre Haut oder tragen Sonnenschutzmittel auf.
50, Faktor 50.
Ja. Mhm. Ja, es ist auch, also das ist, es ist schon so, dass man ein bisschen genauer dahin schauen muss, weil wir brauchen Sonne, davon bin ich überzeugt. Wir brauchen Sonne über die Augen, in den Körper, aber nur eine bestimmte Dosis. Das ist das eine. Und wir brauchen Sonne, damit wir über das Cholesterin unter der Haut Vitamin D bilden können.
Mhm. Also Cholesterin plus Sonnenlicht gibt Vitamin D.
Ja. Mhm. Und das geht einfach.
Das LDL oder das HDL?
Das Gesamtcholesterin.
Okay.
Ja. Und wenn du jetzt aber zu lange in der Sonne bist und deine Haut verbrennst, dann setzt es Schäden. Und heutzutage wird gesagt, dass die Haut keine Sonnenschäden verzeiht. Also, dass sie angeblich das nicht mehr wettmachen kann. Mhm. Ich hoffe, dass dem nicht so ist. Ich hoffe schon, dass auch die Haut repariert werden kann. Aber
ich fände es unlogisch, warum soll die Haut das einzige Tatsache Organ sein, schon, was...
Ja. Ja, Tatsache ist schon, dass viele Sonnenschäden, wenn die denn mal da sind, kaum selbst abheilen. Obwohl ich jetzt gerade was gelesen habe, dass diese aktinischen Keratosen, das sind solche Hautschäden, häufig im Gesicht eben auch, weil dort die meiste Sonne hinkommt, wenn man sich nicht schützt, dass die, wenn man dann ganz lange sich schützt, dass die tatsächlich auch nach Jahren sich zurückbilden können. Mhm. Aber habe ich jetzt einmal gelesen, weiß ich nicht, weiß, wie da jetzt genau die Lage aussieht, aber soweit sollte man das überhaupt nicht kommen lassen. Deswegen kurz in die Sonne gehen, wenn die nicht so grell ist, also nicht in der Hochzeit zwischen 11 und 2, würde ich nicht reingehen, sondern vorher. Und dann tatsächlich je nach Hauttyp 10 bis 20 Minuten in der Sonne und dann schon Schutz.
Aber da gibt es doch diese Jahreszeit, wo die Sonne in Deutschland überhaupt nicht die Fähigkeit hat.
Ende September bis Ende April.
Das ist ja diese Zeit, wo man ergänzen sollte wahrscheinlich.
Also ich bin auch dafür, dass man während des Sommers ergänzt.
Ja gut, aber im Winter erst recht.
Also im Winter auf jeden Fall.
Das wird ja auch gespeichert.
Das wird gespeichert. Man ist davon ausgegangen, dass es ganz lange gespeichert werden kann, hat aber dann mitbekommen, dass die Halbwertszeit, also die Hälfte des Vitamins schon nach 4 bis 6 Wochen einfach verbraucht ist.
Das heißt, auch nach 8 Wochen ist dann die Hälfte von der Hälfte, ein Viertel, das geht ja ganz schnell dann.
12 Wochen, also dann Oktober, November, Dezember, Januar nichts mehr da. Januar sind die meisten Menschen dann auch wirklich krank geworden. Das hat auch was damit zu tun. Und deswegen, also unbedingt substituieren. Da ist auch noch viel Diskussion, wie hoch ist denn jetzt eigentlich der tatsächliche Vitamin D-Bedarf? Also ich sage immer pro, also so ein 60 Kilo Mensch, der sollte zwischen 3.000 bis 4.000 internationale Einheiten zu sich nehmen. Und das kann er auch wirklich, wenn er im Sommer nicht viel in die Sonne geht, sollte er es einfach durchnehmen im Jahr. Aber was da auch ganz spannend ist, das kann man messen lassen. Und das sollte man doch dringendst auch tun, einfach mal zu sehen, wo stehe ich jetzt, wie ist mein Wert und wo will ich eigentlich hin mit dem Wert? Und das würde ich gerne jetzt nochmal aufgreifen, damit ihr als Zuhörer, Zuschauer einfach wisst, wo will ich hin? Also es gibt 2 Maßeinheiten, einmal Nanogramm pro Milliliter und Millimol pro Liter. Also, und da ist halt ein Unterschied und das muss man sich angucken. Der Normbereich im Nanogramm-Bereich ist zwischen 40 und 60. Ich will gerne immer 60, 65 haben. Also wirklich kann gut auch drüber gehen.
Obere Grenze und drüber.
Und im Millimol-Bereich ist es 100 bis 150 Millimol pro Liter. Und ich bin immer froh, wenn die Leute um 150, um 160 haben.
Vielleicht auch 200?
Ich bin ja schon auch immer jemand, die so ein bisschen vorsichtig ja, ist. Also ich bin nicht so jemand, der vorprescht, sondern einfach dann da wirklich so im oberen Bereich, aber ich gehe schon ein bisschen über die Grenzen. Und es ist einfach, ich vergesse es einfach nie. Ich habe so viele Patienten gehabt mit Vitamin D-Mangel. Und zwar bei den Werten, die ich gemacht habe, mein Labor hat in Nanomol bestimmt Und da waren Werte 40, 50, 60. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Den Leuten ging es richtig schlecht. Die waren ständig krank. Die waren depressiv. Die hatten mehr Schmerzen. Das ist auch so spannend, weil dadurch, dass was fehlt, geht der Körper in Alarmbereitschaft. So stelle ich mir das immer vor.
Klar.
Und Alarmbereitschaft macht den erhöhten Muskeltonus. Und wenn da schon irgendwie so eine Gefahr sich anbahnt, dann werden die Schmerzen dadurch natürlich noch mehr. Und das war dann einfach immer so faszinierend zu sehen, wie diese Symptome bei den Leuten so einfach weggegangen sind, nur weil die plötzlich in den normalen Vitamin-D-Bereich gekommen sind.
Mhm, mh.
Und von daher, finde ich, ist das ein Wert, der unbedingt sein muss. Und der kostet zwischen 20 und 25 Euro.
Ja, ist ja okay.
Das ist wirklich nicht...
Das scheint also, unheimlich wichtig zu sein und ist auch nicht so teuer und scheint ja auch viel... Jetzt wird mir auch klar... Weil oft sagt man ja bei so, wenn die Leute traurig sind oder nicht gute Stimmung haben.
Gehen die Sonne.
Die gehen die Sonne, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die gehen die Sonne, es geht ihnen besser. Ich habe gedacht, naja, weil die Sonne so schön scheint, ja. Aber dass dann wieder mehr Vitamin D produziert wird, ist schon super spannend.
Naja, es gibt natürlich auch die Diagnose der Winterdepression, des Winterblues. Das hat wirklich was mit dem Vitamin D-Mangel in der Zeit zu tun. Da ist es, kommt es eigentlich her. Und es hat wirklich lange gedauert, bis es überhaupt mal so in die Öffentlichkeit dieses Thema gekommen ist und dass man drüber gesprochen hat und dass man die Menschen aufklärt. Natürlich, da werden sie wieder unsicher gemacht, weil da gibt es Leute, die sagen dann, du musst ganz hochdosiert reingehen und so weiter und so fort. Ich denke, wenn man damit ganz, ganz gut umgeht, also und sich informiert, so wie ich das über Jahrzehnte gemacht habe, weil ich habe festgestellt, dass Leute, das war so die ersten, das war so spannend, das waren die ersten Erinnerungen, die ich an Vitamin D habe. Ich war ja, glaube ich, eine der ersten Ärzte, die überhaupt Vitaminbestimmung gemacht hat und Mineralbestimmung und Spurenelemente. Selen haben wir noch vergessen, fällt mir auf. Oh. Selen ist auch wichtig.
Naja, 7 und 8 sind beides gute Zahlen.
Ja,
hängen wir doch Selen noch dran.
Selen, ja, weil wir im Selenmangelgebiet sind und deswegen Schilddrüse braucht Selen und deswegen bitte Selen auch mal prüfen lassen, also in dieser ganz normalen Untersuchung. Aber jetzt zurück. Ich habe dann auch Vitamin D untersuchen lassen und die Leute waren damals schon absolut nicht gut versorgt und die durften 400 bis 800 internationale Einheiten einnehmen.
400 bis 800. Das ist ja bedeutend weniger.
Das ist bedeutend weniger, ja. Und dann, ich habe mich natürlich dann auch an die Vorgaben gehalten, weil man sagt ja, fettlösliche Vitamine und Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Wenn du da zu hoch bist, dann ist es toxisch, also giftig. Und da ist es ganz furchtbar für den Menschen. Das kann ganz schlimm werden. Und da war ich natürlich auch sehr vorsichtig, ja. Habe aber gesehen, mit meiner Dosierungsempfehlung sind die Leute nicht glücklicher geworden und der Wert ist auch nicht hochgegangen.
Also bei diesen 800.
Bei diesen 800, ja. Dann habe ich mich rangetastet und bei 2000 internationalen Einheiten, dann habe ich schon gesehen, dass sich was tut. Und das fand ich spannend. Das ist so die eine und deswegen weiß ich auch, ich habe das ja ganz über Jahrzehnte beobachtet.
Ja.
Deswegen sind auch die 3.000 bis 4.000, 5.000, je nachdem, ob jemand auch ein bisschen kräftiger ist. Da habe ich mir schon die Patienten angeguckt und habe dann einfach so gesagt, was ich machen würde, was ich empfehle. Und was mir aber noch aufgefallen war, und das fand ich damals auch ganz spannend, dass Leute aus dem Urlaub gekommen sind, braun gebrannt und die haben gedacht, ja, sie wollen sich jetzt mal untersuchen lassen. Es gab ja da auch schon Leute, die sehr präventiv für sich arbeiten wollten, dass die dann eine Blutuntersuchung, oder dass ich bei denen eine Blutuntersuchung gemacht habe und die hatten einen Laborwert, da ich habe es einfach nicht verstanden, braun gebrannt, wie geht es denn?
Mhm.
Bis mir klar war, dass auch die schon angefangen haben, sich immer einzucremen.
Okay, also muss man eine sehr gute Balance finden zwischen Sonnenschutz und trotzdem gesund.
Ja, also auf jeden Fall nicht verbrennen. Verbrennen vermeiden unbedingt, aber Sonne trotzdem auch auf die Haut lassen. Ich glaube, es weiß jeder, wenn so gerade so morgens die Sonne auch scheint oder Oder wenn dann im April, Mai so die Sonne so ein bisschen wärmer wird, wie gut es auch auf der Haut tut.
Sich
aber,
gefühlt, ja.
aber wenn es zu viel wird, dass wir es eigentlich gar nicht mehr mögen. Also ich war ja leider so eine, die sich immer in die Sonne gelegt hat und ich weiß, wie ich mich gequält habe. Und das soll es eben nicht sein. Sonne.
Gesunde Mitte.
Ich finde schon, dass die Sonne auch sagt, einem, wenn man drauf hören möchte, hey, es ist genug. Ja. Und so nach einer, bei mir, wenn ich jetzt eine Viertelstunde in die Sonne gehe, dann bin ich auch froh, wenn ich wieder raus kann, weil mir wird es dann einfach zu viel.
Ja, langsam
auch
dann.
Ja. Ja, ja, ich glaube, jetzt haben wir ganz
aber acht
viel.
Werte. Nee, Moment, der achte war ja der Selenwert.
Ja, wir haben jetzt den Selenwert noch genommen.
Ja, aber der muss noch mal was zu sagen, hast du nicht gesagt, glaube ich.
Ja, also Selen ist antioxidativ, also gegen Entzündung, ist ganz wichtig für die Schilddrüse. Und der sollte sein zwischen 120 und 150 Mikrogramm. Ja, das soll das sein. Das sind jetzt die Blutwerte, so die wichtigsten. Es gibt noch so viele andere Blutwerte.
Aber wir hatten ja gesagt, die wichtigsten acht haben wir jetzt.
Ja.
Hast zusammengefasst. Und jetzt können die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt, wenn sie möchten, mit diesen Werten zum Arzt gehen, sagen hier, das möchte ich bestimmen lassen. Und haben dann dieses Pareto-Prinzip, wenig bestimmen, nicht so viel Geld bezahlen und dann trotzdem sehr viel Infos kriegen über das, was im Körper passiert. Finde ich total toll. Also mir hätte das jetzt total geholfen. Ich meine, einiges wusste ich schon so ein bisschen, weil wir ja schon so lange verheiratet sind, ja. Aber das ist doch toll, mal so zusammengefasst
Aber zu haben. Ich möchte gerne noch ein paar Sachen sagen. Es gibt so viel, so unendlich viel mehr Tests. Also du kannst deinen Stress testen lassen. Du kannst deine Mitochondrien, deinen Körper, deine eigenen Körperenergieheizöfchen, die Funktion kannst du messen lassen. Du kannst deine gesamten Hormone messen lassen, je nachdem, wenn ein Patient zu mir kommt und eine Frau Wechseljahre oder auch nicht oder Probleme hat. Natürlich, es gibt noch so viel mehr Werte, aber das waren so die wichtigsten. Und ich glaube, ich hoffe, ich habe euch damit nicht überfordert, aber das war mir schon wichtig, einfach die wichtigsten jetzt mal zu erwähnen. Und dann gibt's natürlich auch noch, und ich will das nur jetzt noch mal zumindest angesprochen haben, es gibt auch noch eine Untersuchung, die ich bei wirklich fast all meinen Patienten auch gemacht habe. Das war eine Mikrobiomuntersuchung, also wie der Darm aussieht. Aber das ist ein anderes Thema.
Da heben wir uns von anderen Mann auf.
Genau. Also hast du jetzt noch Fragen? Also in Vertretung?
Ich fand es jetzt super gut. Also ich habe ja auch ein bisschen genervt. Das habe ich absichtlich gemacht. Bitte die Unterbrechung zu entschuldigen. Aber ich habe mir immer gedacht, okay, wenn wir jetzt drüber gehen, da sitzen die Zuhörerinnen und Zuhörer dort zu Hause ein bisschen nicht. Aber du hast schon gesagt, du hast noch nicht gesagt, du wirst diese acht in eine Liste packen. Und
eigentlich alle.
Oder alle, ja. Oder dann würde ich vorschlagen, mach du die Liste so, dass die acht wichtigsten, die wir jetzt durchgegangen sind, dass die oben sind und dann den Rest noch dazu. Und das können sich dann die Zuhörerinnen runterladen.
Genau.
Ja, ja, perfekt, perfekt.
Also ich hoffe jetzt wirklich für euch, die ja zugehört habt und zugeschaut habt, dass es nicht zu trocken wurde und zu langweilig. Aber diese Möglichkeit, diese Fähigkeit, die wir haben, über eine Blutuntersuchung einfach zu sehen, wo stehen wir denn und was kann ich denn machen, um einfach gesund zu bleiben, gesund zu werden, lange gesund zu leben, weil es geht ja darum, wie können wir denn lange gesund älter werden? Also das wäre natürlich hervorragend. Ja, in diesem Sinne, danke für eure Geduld.
Und schreibt Fragen, schreibt Kommentare, was für Themen interessiert euch, was gibt's jetzt noch nachzufragen. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst eine ganz tolle Bewertung auf Spotify oder Apple.
Genau.
Gell? Ciao.
Ja. Ciao.